Hallo beim Rotenergie-Podcast. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Heute geht es bei uns um das Thema GEG, das Gebäudeenergiegesetz. Hier gibt es wirklich viele Unsicherheiten bei euch allen und deshalb wollen wir euch heute mal ein paar Informationen geben, praktische Beispiele, Optionen aufzeigen und auch mit dem ein oder anderen Missverständnis aufräumen. Bei mir im Studio ist Wolfgang Wenzel, den müsstet ihr eigentlich schon aus anderen Podcasts von Rotenergie kennen. Hallo Wolfgang.
Hallo Christina, ich freue mich wieder mal hier zu sein.
Und einen zweiten Gast haben wir heute auch. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo Andreas Mahlberg vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. oder kurz N2X.
Hallo Christina, ich freue mich auch hier zu sein.
Wolfgang, wie schon gesagt, du warst ja schon mehrmals hier. Erzähl uns trotzdem noch mal ganz kurz, was machst du bei Roth?
Ich bin bei der Firma Roth als Vertriebsleiter Heizungsbau tätig, mit dem Schwerpunkt Beratung der Kunden rund um das Thema Neuanschaffung und Modernisierung von Heizungsanlagen.
Also genau richtig bei uns heute.
Ich denke schon, ja.
Dann stelle ich jetzt mal die Frage an Andreas. Warum besprechen wir denn das Thema GEG heute mit dir?
Ich bin ja heute hier für den Wirtschaftsverband Fuels und Energie oder kurz N2X. Und unsere Mitglieder sind die großen Mineralölunternehmen oder auch die Importeure mittelständischen Gesellschaften wie die Firma Roth, die Mineralölprodukte in Deutschland auf den Markt bringen. Dazu gehören dann natürlich auch flüssige Brennstoffe. Und deshalb ist das GEG für uns ein wichtiges Thema.
Also auch genau richtig heute. Welche Rolle spielt denn der Verband jetzt ganz genau in Bezug aufs GEG?
Ja, wie gesagt, die flüssigen Brennstoffe, der Wärmemarkt, das ist für unsere Mitgliedsunternehmen ein wichtiges Thema, weil wir versorgen Deutschland mit flüssigen Brennstoffen wie Heizöl oder auch Flüssiggas. Und das GEG regelt ja jetzt die Anforderungen, wie diese Produkte hier in Deutschland verwendet werden dürfen, indem zum Beispiel Anforderungen an die Heizungsanlagen gestellt werden. Das ist für uns natürlich ein wichtiges Thema, welche Anforderungen es da gibt.
Ich hatte es ja schon am Anfang ein bisschen angesprochen. Es gibt wirklich sehr große Verunsicherungen bei den Verbrauchern in der Bevölkerung. Kann ich jetzt ab diesem Jahr, also jetzt hier quasi 2024, kann ich jetzt keine Öl- und Gasheizungen mehr einbauen. Stimmt das?
Das stimmt Gott sei Dank nicht. Ich kann natürlich weiterhin Öl- oder Gasheizungen einbauen. Es gibt aus dem GEG entsprechende Anforderungen an diese Anlagen, indem ich zum Beispiel einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien in diese Heizungsanlage einbinden muss. Und das ist gestaffelt. Es gibt bestimmte Fristen. Es gibt Anteile für die verschiedenen Anwendungsbereiche. Also bin ich in einem Neubaugebiet oder bin ich in einem Bestandsgebäude? Lebe ich in einer großen Kommune oder kleinen Kommune? Also da gibt es die verschiedensten Dinge, die dann zu berücksichtigen sind. Aber wichtig ist, ich kann weiterhin Öl- oder Gasheizungen einbauen und ich kann sie auch im Bestand weiter betreiben.
Du hattest die Anforderungen eben angesprochen. Wie kann ich die denn als Verbraucher überhaupt erfüllen?
Ich muss grundsätzlich die Anforderungen jetzt seit dem 1.1. diesen Jahres erfüllen, dass ich 65% erneuerbare Energie in mein Heizungssystem einbinden muss. Das gilt so in Neubaugebieten, also reine Neubaugebiete, da wo so beispielsweise eine neue Siedlung entsteht. In den anderen Kommunen hängt es zum Beispiel davon ab, wie der Stand der kommunalen Wärmeplanung ist. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, ist es leider auch, aber diese Verzahnung hat der Gesetzgeber so vorgesehen. Warum? Weil in dieser kommunalen Wärmeplanung festgelegt wird, wo soll in Zukunft ein Wärmenetz errichtet werden oder wo soll beispielsweise ein Gasnetz mit einer Wasserstoffbeimischung als Zukunftsoption errichtet werden. Und daraus ergeben sich dann Fristen, ab wann ich diese 65% erneuerbare Energie einhalten muss. Ob ich dann schon 65% erneuerbare Energie einbinden muss, das hängt auch von der Größe der Kommune ab. Also bei Kommunen, die weniger als 100.000 Einwohner haben, da ist es der 1.7.2028. Und bei Kommunen, die mehr als 100.000 Einwohner haben, da ist es der 1.7.2026 schon. Und Wolfgang, schätz mal, wie viele Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern haben wir denn hier in Hessen?
In Hessen schätze ich 5 bis 6.
Ja, genau. Es sind genau 6 Kommunen, die mehr als 100.000 Einwohner haben. Das heißt also, der weitaus größte Teil fällt unter diese andere Frist, nämlich den 1.7.2028.
Das ist trotzdem alles gar nicht so einfach. Da muss ich überhaupt erst mal nachgucken, wie groß ist denn die Kommune, in der ich lebe, ja. Beziehungsweise die Stadt. Ja.
Ja, ganz genau. Also das ist das Erste, was man wissen muss. Und abhängig davon, ob ich jetzt schon unter diese Regelung falle, ist dann auch der Anteil der erneuerbaren Energien noch gestaffelt, den ich einbinden muss. Das fängt dann also 2029 erst mit 15% erneuerbar an und ist dann wie so eine Treppe hochgestaffelt bis zum Endtermin 1.1.2045. Da muss ich 100% erneuerbare Energie einsetzen, ohne Wenn und Aber. Also dann gibt es nur noch erneuerbar.
Mhm. Was man aber auch sagen muss, dass wenn eine Kommune diese kommunale Wärmeplanung vor Ablauf der Frist erstellt, dass dann andere Fristen entstehen. Und zwar muss dann der Kunde, wenn er eine neue Heizung bekommen hat, in dem Zeitraum innerhalb von 3 Monaten dann eben den regenerativen Anteil erfüllen.
Ja, so also für mich, so als Nicht-Mathematikerin mit so vielen Prozentzahlen, gar nicht so einfach. Aber Andreas, was kann ich denn machen, um jetzt zum Beispiel diese 65% überhaupt zu erfüllen? Klingt gar nicht mal so wenig.
Klingt gar nicht mal so wenig, aber es gibt gute Möglichkeiten, diese Anforderungen zu erfüllen. Das kann ich zum Beispiel über erneuerbare Anteile im Heizöl machen. Und da starte ich ja dann in den meisten Fällen 2029 erstmal mit 15% erneuerbarem Anteil. Das ist übrigens eine Regelung, die es in Baden-Württemberg schon seit vielen Jahren gibt und die da erprobte Praxis ist. Wir sind natürlich bestrebt, da erneuerbare Anteile im Heizöl mit einzubringen und die werden dann auch entsprechend immer größer werden, sodass wir diese Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes auch über die Brennstoffe, die eingesetzt werden, erfüllen können. Das ist die eine Möglichkeit. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das über meine Heizungstechnik zu machen. Ich kann auch da meinen Ölbrennwertkessel zum Beispiel mit erneuerbaren Energien kombinieren.
Ich glaube, Wolfgang, da kommst du jetzt ins Spiel. Erklär mal, das sind dann die sogenannten Hybridsysteme, richtig?
Genau. Es gibt einmal ein Wärmepumpen-Hybridsystem oder man könnte es theoretisch auch mit Solar-Thermie-Hybrid-Heizung nennen. Das Problem ist, dass ich mit meiner Solaranlage schlecht die 65% erreichen kann, weil man darf Solarthermie nicht mit Photovoltaik vergleichen. Das ist eine ganz andere Technik. Und um 65% Solarthermie zu erreichen, ist gänzlich unmöglich. Das heißt, wir sind wieder bei der klassischen Wärmepumpen-Hybridheizung. Das bedeutet, dass ich mindestens 65% mit der Wärmepumpe abdecken muss und den Rest eben dann mit fossilen Brennstoffen, zum Beispiel mit Erdgas, Flüssiggas oder Heizöl. Mhm.
Wolfgang, würdest du dann quasi sagen, dass es eine Lösung gibt, die für jeden Kunden am besten funktioniert?
Also generell muss man sagen, dass bei bestehenden Anlagen keine Pflicht besteht, einen regenerativen Anteil einzubinden. Aber bei den anderen Anlagen ist immer eine individuelle Beratung notwendig, weil jedes Haus ist anders und es kommt immer darauf an, wie heizt der Kunde momentan, was hat er letztendlich vor, wie viel will er einbinden. Also das ist ganz individuell zu betrachten und geht eigentlich nur durch eine persönliche, fachkundige Beratung. Ich habe unwahrscheinlich viele Kunden, die da heißt, Kunde anrufen, möchte eine Wärmepumpe hin. Und wenn ich dann hinkomme und erläutere ihnen das Ganze, dann wollen sie nachher gar keine mehr haben. Ja, nee, weil sie wissen einfach nicht, weil die meinen, auch können wir machen, wir haben gehört, die Wärmepumpe funktioniert auch bei Heizkörpern, ich brauche gar keine Fußbodenheizung. Natürlich, das ist jetzt hier nochmal ein Exkurs, die funktioniert auch, aber ich brauche entweder andere Heizkörper oder bei sehr kalten Temperaturen wird die Bude nicht warm. Und diese neuen, wieder Anruf, bei diesen neuen Wärmepumpen, die auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen laufen, haben wir das Problem, dass die garantiert nur 10 Jahre halten. Die takten sehr oft, die verbrauchen sehr viel Strom. Und deswegen muss der Kunde da diesbezüglich sehr gut beraten werden. Und deswegen sagen wir immer, einen Energieberater zur Seite ziehen, der eine Wärmeplanung auch vom Haus macht, damit ich genau weiß, wie viel kW meine neue Wärmepumpe braucht. Weil die Heizungsanlage, ob ich da eine 18, 20 oder 22 kW Anlage verbrauche, das macht sich kaum bemerkbar im Verbrauch und auch nicht im Preis. Bei der Wärmepumpe macht 2 kW, reden wir schon vom 4-stelligen Betrag. Ist die Wärmepumpe zu groß, verbrauche ich Unmengen an Strom. Ist sie zu klein, wird das Haus nicht warm. Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass ich mir einen Fachmann zur Rate ziehe. Und das GEG sieht das Ganze ja auch vor, dass eben ein fachkundiger Berater, eine fachkundige Person eben diese Beratung macht, damit der Kunde nicht irgendwas einbaut, was überhaupt nicht notwendig ist.
Also es ist nicht obligatorisch, sehe ich das richtig? Das ist Pflicht.
Es ist Pflicht, absolute Pflicht. Wenn ich was Neues mache, jetzt im Prinzip ab 1.1.24, egal was ich bekomme, ob ich einen Ölbrennwert, Gasbrennwert oder auch eine Hybrid oder auch eine Wärmepumpe bekomme, muss eine fachkundige Person muss vorher eine Beratung machen und das Ganze sogar dokumentieren.
Stichwort Fördergelder, gibt es da aktuell was?
Es gibt Fördergelder. Leider ein Problem, dass es undurchsichtig ist und permanent auch geändert wird. Das fängt schon damit an, dass früher die Anlagen oder beziehungsweise die Heizungen bei der BAFA beantragt wurden, die Fördermittel. Dann war es die KfW, dann wieder die BAFA, jetzt ist es wieder die KfW. Also allein schon die Portale sind recht unterschiedlich. Und die Anträge sind meines Erachtens auch nicht so einfach zu stellen. Deswegen würde ich da auch immer einen Energieberater zur Seite mir nehmen. Und ich kann sagen, grob, es gibt 30% für eine Wärmepumpe. Es gibt noch einen Austauschbonus, wenn ich relativ schnell das Ganze, also eine fossile Heizung austausche. Und es gibt noch einen Bonus für, da geht es um das Haushaltseinkommen, also das komplette Haushaltseinkommen mit 40.000 Euro. Aber das soll der Energieberater dann eben begleiten, wie viel dann der Kunde letztendlich insgesamt bekommen kann. Ganz wichtig ist natürlich, wie immer bei diesen Fördermitteln, dass die Anträge vorher gestellt werden müssen. Vor Beginn der Baumaßnahme.
Aber so, was ich jetzt rausgehört habe, ändert sich da auch öfter mal was. Das heißt, da macht es wahrscheinlich Sinn, nicht schon damit zu planen, sondern erstmal wirklich zu gucken, was aktuell wirklich gefördert wird.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil wir haben es ja gesehen bei vorherigen Förderungen oder jetzt auch bei den Förderungen für Elektroautos. Es kann ganz schnell mal eingestellt werden. Und wenn die Kunden fest mit einem Betrag rechnen, wir reden ja hier über fünfstellige Summen, und wenn die dann letztendlich dann doch nicht bezahlt werden, und man darf bei dieser ganzen Sache nie vergessen, dass man immer in Vorlage treten muss. Das heißt, es kann teilweise bis zum halben Jahr dauern und noch länger, bis ich dann meinen Anteil wieder zurückbekomme. Und das sollten die Kunden auf jeden Fall berücksichtigen. Deswegen finde ich, muss man immer das rein Wirtschaftliche auch betrachten. Und dass ich nicht nur auf die Fördermittel schaue, sondern auch, was bringt es letztendlich, was habe ich für Folgekosten, Energiekosten, und was bin ich bereit dafür zu tun? Und das muss jeder selbst abwägen.
Wobei ich höre auch daraus, ohne eine wirklich fachkundige Beratung ist das gar nicht so einfach zu stemmen.
Es ist sehr schwierig. Ja. Also alleine die Anträge alleine zu machen. Ich selbst habe einen Antrag gestellt für eine Solaranlage und habe wirklich meine Probleme gehabt. Und ich will jetzt nicht unterstellen, dass da jemand nicht in der Lage ist dazu. Aber es ist... ich sage immer zu meinen Kunden, warum einfach, wenn es auch kompliziert wird, so kommt mir es bei den Anträgen vor. Und wenn man da einen Fehler macht, dann kann auch mal sein, dass ich gar nichts bekomme. Ja, ein falsches Kreuz gesetzt, ich habe das in der Vergangenheit schon erlebt. Und deswegen würde ich mir immer einen Berater zur Seite ziehen. Und wenn die Anlage mal genehmigt wurde, dann kann ich auch sicher sein, dass ich das Geld bekomme. Aber bis dahin dauert es alleine, wenn ich den Antrag stelle und bis ich die Genehmigung habe, das dauert ja auch noch mal eine Zeit lang. Und wenn in dieser Zeit die Fördermittel eingestellt werden und ich vielleicht schon die Anlage bestellt habe, ja, dann kann ich ein Problem bekommen.
Andreas, noch mal kurz auf das GEG zurückzukommen. Wen betrifft denn das GEG eigentlich? Betrifft das Hauseigentümer? Wen betrifft's?
Ja, das GEG betrifft praktisch jeden, der ein Haus besitzt. Also sowohl ein privates Wohngebäude als auch ein gewerblich genutztes Gebäude, egal ob ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus. Allerdings sind die Anforderungen aus dem GEG für die verschiedenen Gebäude sehr unterschiedlich. Der Schwerpunkt hat natürlich in den letzten Wochen und Monaten, das hat man ja mitbekommen durch die Medien, im Bereich der Heizungsanlage und da gerade auch im Bereich der privaten Wohnhäuser gelegen. Davon sind halt eben unheimlich viele Leute betroffen und da wird auch sehr viel Energie verbraucht. Das ist also schon ein guter Ansatzpunkt, um Energie einzusparen und da auch etwas für mehr Klimaschutz zu tun, ganz klar. Also zur Förderung, Wolfgang, möchte ich noch hinzufügen, wenn ich ein solches Hybridsystem mit einer Öl-Brennwertheizung zum Beispiel im Einsatz habe, dann ist ja auch der erneuerbare Anteil, also beispielsweise die Wärmepumpe mit allem, was dazugehört, auch förderfähig. Also so diese Meinung, wenn ich eine Ölheizung modernisiere, dann bekomme ich gar keine Fördermittel, der stimmt ja so nicht, sondern ich habe da auch immer noch förderfähige Komponenten mit dabei.
Absolut richtig, Andreas, und danke für den Hinweis. Ich berate ja meine Kunden hinsichtlich des GEG dahin, dass ich im überwiegenden Teil Hybridanlagen anbiete. Und aus diesem Grund nehmen viele Kunden gleich eine Hybridanlage, weil sie eben dann einen Zuschuss bekommen. Das Schöne bei der Hybridanlage ist ja auch, dass ich sie in 3, 4, 5 Jahren nachrüsten kann. Das heißt, ich bekomme erst eine Ölbrennwert- oder Gasbrennwertanlage und kann die in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren nachrüsten. Was natürlich Vor- und Nachteile hat. Nachteil ist, dass ich eben keine Förderung bekomme. Auch nicht in 4, 5 Jahren, sondern hätte es gleich machen müssen. Aber meine Meinung ist, dass die Wärmepumpen immer günstiger und hochleistungsfähiger werden. Das heißt, in 3, 4 Jahren kriege ich vielleicht für die Hälfte des Preises eine Wärmepumpe, die ich dann nachrüsten kann. Ja, es ist wie so Massenware, wie bei den Fernsehern, Flachfernsehern früher. Bin ich fest der Meinung, die werden günstiger werden. Ich stehe auch nicht alleine da. Und dann kann der Kunde sagen, okay, ich möchte jetzt die 65% Anteil oder 35% erstmal oder was dann eben kommt sukzessive mit der Staffelung, dass ich dann eine Wärmepumpe nachrüsten kann. Oder dann eben in Verbindung mit den E-Fuels. Da sind alle Möglichkeiten offen. Und das ist ja das Schöne, dass es eben alle Möglichkeiten gibt.
E-Fuels, super Stichwort. Andreas, in dem letzten Podcast habe ich mit deinem Namensvetter Andreas Bauditz und dem Lars Schumann schon gesprochen über HVO, ziemlich intensiv gesprochen. Spielt der Brennstoff HVO in unserem Gesprächsthema hier jetzt auch gerade eine Rolle?
Auf jeden Fall. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass die Anforderungen auch über den Brennstoff, über erneuerbare Anteile im Brennstoff realisiert werden können. Da ist HVO eine Möglichkeit oder perspektivisch auch E-Fuels, die Wolfgang gerade eben erwähnt hat. Vielleicht kurz zur Erklärung. HVO, das sind Bioprodukte und auf der Basis dieser Bioprodukte kann ich dann erneuerbares Heizöl erzeugen. E-Fuels, das sind Produkte auf Basis von erneuerbarem Strom. Entscheidend ist aber wie immer, was hinten rauskommt, nämlich ein flüssiger Brennstoff, der dann perspektivisch wirklich komplett erneuerbar ist. Und aus unserer Sicht ist das eben eine wesentliche Option, um die Anforderungen in Zukunft auch erfüllen zu können.
Und klimaneutral.
Und klimaneutral, natürlich, genau.
Andreas, hast du hier irgendwelche Statistiken oder Feldversuche vielleicht, wo es um die, wo es um HVO geht in dem Sektor?
Wir haben in vielen Feldversuchsanlagen oder auch Demonstrationsobjekten verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, wie man erneuerbare Energie mit der Ölheizung kombinieren kann. Das sind zum einen Hybridsysteme, die Wolfgang ja eben beschrieben hat, und das sind auf der anderen Seite auch erneuerbare Fuels, wie zum Beispiel HVO. Die betreiben wir seit ungefähr 2017, 2018 schon in den verschiedensten Ausprägungen. Anlagen, die modernisiert worden sind oder auch einfach Anlagen, die im Bestand sind und wo jetzt dann nur erneuerbares Heizöl dazugetankt worden ist. Und da haben wir in diesen Jahren über 300.000 Liter dieser Fuels schon getankt und entsprechend auch verheizt.
Und was ist rausgekommen?
Ja, also wir haben diese Tests ja vor allen Dingen deshalb gemacht, um genau diese Frage zu beantworten. Und Gott sei Dank war der Test wirklich erfolgreich. Wir haben das auch zusammen mit den großen Heizgeräteherstellern hier aus Deutschland gemacht. Und wir haben praktisch keine Probleme, Störungen oder Ausfälle zu verzeichnen gehabt, die auf diesen Brennstoff zurückzuführen gewesen wären. Das hat übrigens auch dazu beigetragen, dass diese Heizgerätehersteller jetzt ein Label haben, Green Fuels Ready Label, das man auf diesen neuen Brennwertkesseln sieht. Und das bedeutet, diese Kessel sind auch dafür geeignet, dass ich zum Beispiel 100% HVO in diesen Geräten problemlos einsetzen kann.
Das ist für die Verbraucher super zu wissen, weil die dann einfach mit Sicherheit diesen Brennstoff benutzen können.
Ja. Ganz genau.
Okay, verstanden.
Das ist sehr wichtig, weil ich werde von meinen Kunden sehr oft gefragt, ja, ist das überhaupt geeignet bei meinen Anlagen? Es gibt sicherlich auch alte Anlagen, die dafür geeignet sind, aber wie Andreas eben richtig gesagt hat, bei den neuen Geräten haben wir fast ausschließlich zu 100% sind die eben geeignet für 100% Bio. Mhm. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und ein Punkt, der immer wieder mal diskutiert wird im Bezug auf HVO, ist die Konkurrenz zu Nahrungsmitteln. Die wird immer wieder genannt. Kannst du das entkräften oder ist da was dran?
Da muss man wirklich unterscheiden. HVO, das sind halt fortschrittliche Biokraftstoffe oder Brennstoffe, wie wir sie nennen. Und die werden ganz anders hergestellt als zum Beispiel früher Biodiesel oder Farme, wo es diese Diskussionspunkte immer wieder gegeben hat. Tank oder Teller, Einsatz von Palmöl, alles das sind ja Geschichten, die in der Vergangenheit thematisiert worden sind. Das ist bei den fortschrittlichen Biokraftstoffen oder Brennstoffen kein Thema, weil die nicht aus sogenannter Anbaubiomasse hergestellt werden. Also die stehen nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln. Ich kann ja auch gebrauchtes Pflanzenöl, Frittenfett oder andere Rest- und Wertstoffe da entsprechend einsetzen. Also das ist da kein Thema. Und außerdem ist der Einsatz von zum Beispiel Palmöl explizit verboten. Sowas hat in diesen fortschrittlichen Biokraft- und Brennstoffen nichts zu suchen.
Das stimmt. In vielen anderen Sachen auch nicht.
Ja.
Andreas, wenn das eine gute Option, eine nachhaltige Option für die Zukunft ist, für die Verbraucher, für die Endverbraucher, wie sieht das mit dem Preis aus? Erzähl mal.
Also aktuell wird dieses Produkt ja noch gar nicht in Mengen hier in Deutschland am Markt angeboten. Wir haben jetzt erst die Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz. Also wir wissen, worauf sich die Branche einstellen muss. Und das sind halt auch die Randbedingungen, die wichtig sind, damit man jetzt den Markthochlauf, will ich mal sagen, oder hinbekommen kann. Es ist natürlich klar, das muss man, glaube ich, den Verbrauchern auch sagen, also Klimaschutz ist nicht zum Nulltarif zu haben und diese Produkte werden von der Herstellung her auf absehbare Zeit teurer sein als die klassischen fossilen Produkte. Wie viel das ist, das wird natürlich davon abhängen, wie sich halt einfach der Markthochlauf gestaltet. Und auch, was der Gesetzgeber zum Beispiel tut, um Klimaschutz wirklich auch verbraucherfreundlich zu machen. Es gibt ja jetzt einen CO2-Aufschlag beispielsweise aufs Heizöl. Der ist schon so gestaffelt, dass er grüne Anteile mit berücksichtigt. Und genauso wären ja auch weitere Maßnahmen vorstellbar, um diese grünen Produkte auch für den Verbraucher wirtschaftlich attraktiv zu machen.
Okay, wenn dann der Preis dann mal feststehen sollte, Wolfgang, ist das bestimmt für deine Kunden dann auch interessant?
Das ist sicherlich interessant. Mir fällt aber auf, dass, wenn ich meine Kunden berate, sie von diesen, sagen wir mal, flüssigen Brennstoffen noch gar nichts wissen. Und wenn ich dann sage, wir haben E-Fuels, wir haben auch im Gasbereich Bioanteile und so weiter, sind sie sehr erstaunt. Die Leute freuen sich. Die wenigsten haben eigentlich nach dem Preis gefragt. Mhm. Und wie Andreas schon richtig gesagt hat, wir wissen ja nicht, wo die Reise hingeht. Und ich bin der Meinung, er wird jetzt nicht so abweichen. Sicherlich wird er teurer sein, aber wie weit, das wäre alles Spekulation. Und die Fakten werden wir dann in ein paar Jahren sehen.
Ja, es gibt zum Beispiel in anderen Ländern Europas ja schon Erfahrungen mit HVO als Kraftstoff in dem Falle. Aber da ist dieses Produkt am Markt frei erhältlich, wird frei gehandelt und wenn das entsprechend gekauft wird, dann kann man sich ja vorstellen, dann ist es auch wirtschaftlich interessant, sonst würde es ja kein Mensch kaufen. Also diese Erfahrungen gibt es durchaus, wenn der Markt da ist, dass das Produkt dann auch preislich interessant ist.
HVO-Kraftstoffe werden in anderen Ländern also schon eingesetzt. Das haben wir ja in einem unserer letzten Podcasts auch schon besprochen. Wie sieht es denn mit Brennstoff aus?
Wir testen auch in anderen europäischen Ländern verschiedene Brennstoffe, verschiedene erneuerbare Brennstoffe in Feldanlagen, also ähnlich wie wir das hier in Deutschland auch machen. Da gibt es eine Vielzahl von Anlagen, ich glaube über 200 Anlagen in ganz Europa, wo diese Fuels auch getestet werden und Gott sei Dank auch mit den gleichen positiven Ergebnissen oder Erkenntnissen, wie wir sie hier in Deutschland gewonnen haben.
Okay, ihr beiden, das war jetzt dann doch ganz schön viel Input. Ich hoffe, ich konnte mir das alles merken. Aber wärt ihr vielleicht so nett, könntet ihr für mich jeder mal ein ganz kurzes Fazit für mich und unsere Zuhörerschaft?
Ja, also das GEG hat ja viele Leute sehr verunsichert. Und es wurde ja novelliert und jetzt zum 1.1. ist es in Kraft getreten. Wenn man das alles umsetzt, was heute verlangt wird und ein fachkundiger Berater mal erklärt hat, was alles möglich ist, finde ich, ist es gar nicht so schlimm. Und es ist durchaus erreichbar. Und die Leute brauchen kein, oder die Kunden brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, heute eine Ölbrennwertanlage oder Gasbrennwertanlage einzubauen, in Verbindung mit einem Hybridsystem oder auch einer Wärmepumpe. Und man soll es eben nicht nur sehen von den Fördermitteln. Viele Leute denken, ach, es gibt 70% Förderung, wobei die ganz schwer zu erreichen sind. Und das geht auch nur mit einem Energieberater und da muss alles zusammenkommen. Nein, viel wichtiger sind die wirtschaftliche und umweltfreundliche Umsetzung und dass eben diese technologieoffene Beratung, die wir eben auch bieten, eben stattfindet.
Ja.
Und dann braucht der Kunde überhaupt keine Angst zu haben, wenn jetzt seine Heizung, wie sagt man so schön, kaputt geht. Und dann sind wir auch gerade von der Firma Roth sehr gerne da und beraten hinsichtlich, und wir gehen den Kundenwünschen sehr gerne, entsprechen wir.
Und wie schon gesagt, technologieoffen, ganz wichtig.
Ganz genau.
Genau. Andreas, leg los.
Ja, also erstmal finde ich das klasse, dass wir heute hier die Gelegenheit hatten, da mal ein bisschen Licht hoffentlich ins Dunkel zu bringen, denn ich stelle fest, dass sehr viel Unsicherheit, sehr viel Unkenntnis im Markt draußen vorhanden ist und wenige Leute wirklich wissen, was darf ich denn jetzt in Zukunft noch tun. Ich kann weiterhin eine Ölheizung einbauen, ich kann meine Ölheizung weiterhin betreiben. Ich habe bestimmte Anforderungen, die ich einzuhalten habe, was aber technisch ich sag mal, relativ problemlos möglich ist und ich kann auch in Zukunft mit entsprechend erneuerbaren flüssigen Brennstoffen mein Gebäude beheizen. Das ist für mich so die wichtigste Botschaft an die Verbraucher draußen. Nicht die Ölheizung ist verboten, sondern es gibt Chancen für grüne flüssige Energieträger.
Okay, ihr beiden. Wolfgang, Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön. Mir auch.
Dankeschön. Mir ebenfalls.
Wir haben alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast und zum Beispiel auch zum Podcast-Thema HVO in die Shownotes gepackt. Da findet ihr auch weitere Informationen zum Thema, zum Beispiel www.zukunftsheizen.de oder energiewechsel.de/GEG. Hier sind sehr viele und sehr interessante Informationen für euch nochmal zusammengefasst. Dann wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag. Vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.